Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Pelztasse ist das Werk, das Meret Oppenheim auf einen Schlag berühmt gemacht hat. Eine Tasse mit Pelz überzogen. Die Ikone des Surrealismus. Doch Meret Oppenheim war als Künstlerin weit mehr als die Pelztasse. Und ihr Werk wirkt bis heute nach. Der Surrealismus lebt auch in den Werken von jungen Schweizer Künstlerinnen und Künstlern. Das ist die Idee hinter der neuen Ausstellung im Kunstmuseum Bern. Ihr Titel: Meret Funken. Urs Sigrist hat die Ausstellung besucht und sie sich von der Ausstellungsmacherin Katlin Bühler zeigen lassen.
Das Tagesgespräch.
Erster Stock, Kunstmuseum Bern. Wir sind da gerade schon an Tassen mit wilden, aufgemalten Augen vorbeigelaufen. Jetzt sind wir im zweiten Ausstellungsraum gerade schon. Wir stehen da vor einem Pelzring. Der hängt in dem Raum wie ein überdimensionierter Kronleuchter. Wie würden Sie, Katlin Bühler, das beschreiben, was wir hier sehen?
Es ist ein überdimensionierter Pelzarmreif, den der Künstler Francisco Sierra auf 2 Meter vergrössern lassen hat im Durchmesser und der so ein bisschen indirekt anspielt auf eben die berühmte Pelztasse von der Meret Oppenheim. Pelztasse, wo sie als 23-jährige Künstlerin in Paris gemacht hat und wo zu einer surrealistischen Ikone geworden ist und sie gerade in den Himmel von der Kunstgeschichte katapultiert hat.
Wir sind eigentlich schon mit drin mit dem Armreif, oder? Pelz, Tassen, das ist Meret Oppenheim, wenn man sie kennt, was sie berühmt gemacht hat.
Genau, und das ist auch so ein bisschen die Ambivalenz. Es war ein Segen gewesen, natürlich für eine junge Künstlerin, so Anerkennung zu finden, dass ein Direktor vom Museum of Modern Art die Arbeit von einer Unbekannten gerade ankauft, von einer Autodidaktin. Es war aber auch ein Fluch gewesen. Weil all das, was nach 50 Jahren nachher passiert ist in ihrer Kunst, das haben die wenigsten zur Kenntnis genommen. Es hat nie mehr ein einzelnes Werk quasi den Raum erreicht. Und das Schicksal hat eben auch die jungen Künstlerinnen und Künstler in unserer Ausstellung beschäftigt. Wenn man zwar berühmt ist, aber immer noch wieder auf das eine berühmte Werk behaftet wird, was bedeutet das für einen? Und das ist der Hintergrund für den Pelzarmreif, weil das, sagt man, sei der Ursprung gewesen von der Pelztasse. Sie hat, um ihr schmales Einkommen aufzubessern, hat Meret Oppenheim auch Modeschmuck entworfen. Und man sagt, sie hat sich selber dann so einen Pelzarmreif gemacht, Messing und Pelz drüber gezogen und hat ihre Freunde im Café getroffen, Dora Maar und Pablo Picasso. Und dann waren die so begeistert und Pablo Picasso hat gesagt, dann können wir ja alles mit Pelz überziehen, zum Beispiel auch die Tasse da auf dem Tisch. Und 3 Jahre später soll sie das dann eben gemacht haben.
Das heisst aber auch, es war dann gar nicht ihre Idee gewesen.
Ich glaube, eben, es ist ja eine Legende. Und es ist immer gut, wenn Pablo Picasso drin vorkommt. Aber es war sicher ihre Idee gewesen. Und ich denke mal, das ist immer die Frage bei der Inspiration, wo setzt sie sich zusammen. Es sind Sachen, die in ihr Unterbewusstsein abtauchen und irgendwann wieder da sind. Und der Pelzarmreif da ist so in den Raum gehängt worden, dass man hat können weitere Werke von der Meret Oppenheim dran platzieren, um einerseits zu zeigen, dass eben noch viel weiteres aus dem Humus von dieser Pelzidee gekommen ist, aber auch zum andeuten, dass das jetzt wie kleine Parasiten sind, die an dem, in dem Feld hinhängen und die sich jetzt nähren, wie eine Rache, eine kleine Rache an diesem Pelzungetüm.
Eines von den Werken, die an dem Pelzungetüm hängen, sind, auch von der Meret Oppenheim, sind so wie Tourismus-Souvenir gestaltet, die kleine Pelztässchen.
Ja, das ist absolut herrlich, weil selbstverständlich ist sie von ihren Galeristen das Leben lang gefragt worden, könntest du nicht wieder mal eine Pelztasse machen? Die verkauft sich ja so gut. Ist ja schon weltberühmt, da muss man auch keine Werbung dafür machen. Macht es also den Galeristen auch einfacher. Und 1970 hat sie dann endlich nachgegeben, aber sie hat es natürlich auf ihre Art gemacht und sie hat die Idee auch gerade ein bisschen veräppelt, indem dass sie eine ganz fehlige Pelztasse auf so eine Art eine Untersetzung, ganz einen kitschig verzierten geklebt hat und das in der eben kitschigsten Art und Weise umgesetzt hat, wo ihr eingefallen ist. Damit hat sie sich auch ein bisschen lustig gemacht über die grosse Pelztasse natürlich und auch über das Ansehen der Galeristen, die am liebsten immer, halt, ja, die müssen natürlich auch immer verkaufen, aber am liebsten immer das Gleiche bilden.
Der Pelzring eben ist von Francisco Sierra, von einem von diesen jungen Künstlern, die Sie konfrontieren in dieser Ausstellung mit dem Meret Oppenheim. Wenn wir da jetzt den Blick mal rechts rübergehen, da ist ein grosser Kuchenteller. Wo sehen Sie denn jetzt da den Bezug, surrealistische, wo das zueinander hat?
Der Francisco Sierra ist ein wahnsinnig fantasievoller Künstler, ein begabter und witziger Künstler, der eben ähnlich wie Surrealisten oder eben auch wie Meret Oppenheim immer wieder auf absurde, komische Einfälle kommt. Und das ist so eine Tendenz, die mir ja aufgefallen ist, darum sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, die Künstlerinnen und Künstler mit dem Meret Oppenheim zu konfrontieren. Und er, was ihn auch noch beschäftigt, neben dem, dass er ganz skurrile Bildergeschichten entwirft, sind Konventionen von der Malerei, die ja oft mit dem Geschmack zu tun haben. So wie Meret Oppenheim mit einem kitschigen Tassensouvenir auch sich lustig macht über den Geschmack, auch noch, macht er das auch, indem er ist ein hervorragender, virtuoser Maler, ganz gekonnt, grau in grau, so eine Keramikplatte malt. Und das ist ja die klassische Gattung vom Stilleben, ein nobles Thema. Und dann seine Frau gefragt hat, ob sie ihm den hässlichsten Mann der Welt könnte zeichnen. Und das dann genauso virtuos und sorgfältig auf die wunderbare Malerei von dieser Keramikkuchenplatte übertragen. Und das ist so, sind so ähnliche Sachen, das haben dazu Realisten gemacht, den Geschmack verletzen, Konventionen brechen, um auf das, was dahinter auch noch ist, einzuweisen und um das Denken zu befreien.
Die fünf jungen Künstler, wo Sie jetzt da mit dem Meret Oppenheim konfrontieren, von ihr sind gegen 50 Werke zu sehen, da in dieser Ausstellung, die haben ja können Werke auswählen von dem Meret Oppenheim, wo sie sich darauf beziehen. Ist man dann da in den Keller runtergestiegen, in den Fundus, wo 200-300 Werke von dem Meret Oppenheim ja zum Kunstmuseum Bern gehört? Oder wie hat man das gemacht?
Das wäre so die schöne Vorstellung, dass man jederzeit in den Keller runter und Sachen vorziehen könnte. Ist leider nicht so. Wir haben eine Sammlung, die an die 70'000 Kunstwerke besitzt. Und die sind alle sorgfältigst verpackt, in sicheren Depots gelagert. Das heisst, wir haben zurückgegriffen auf den Katalog, den wir haben, auf die Datenbanken, und haben zusammen die Bilder angeschaut. Es ist darum gegangen, dass ich wollte, dass wir eben lebendig mit dem Erbe umgehen, von auch so einer grossen Künstlerin, dass man sie nicht nur wie in einer Einzelausstellung mit sich selber vergleicht, sondern dass man sich ein bisschen abklopft auf die Aktualität. Und um das zu können, muss man auch wie erlauben, dass die jungen Künstlerinnen und Künstler für sich, und das ist das Schöne daran, mir dann sagen, was für sie relevant ist an diesem Werk. Und so gemeinsam auch die Aspekte hervorheben, die eben in der zeitgenössischen Kunst immer noch Aktualität haben.
Aber gut, man hat ja natürlich die grosse Retrospektive von der Meret Oppenheim hat man schon gemacht vor 6 Jahren. Hat man sie zu früh gemacht?
Es gibt vielleicht nie einen idealen Zeitpunkt. Und wenn man sich nur würde an den Jubiläen, an den runden Geburts- oder Todestag orientieren, wäre das auch ein bisschen langweilig. Nein, es war tatsächlich dort einfach überfällig gewesen, dass man mal das Werk in seiner Gesamtheit zeigt, die Schätze aus den Keller aufholt und auch wissenschaftlich sorgfältig aufarbeitet. Es ist jetzt quasi 6-7 Jahre vor dem 100. Geburtstag. Aber es hat auch den Boden bereitet, dass wir jetzt wieder einen neuen Blick drauf werfen können.
Bei der Retrospektive vor 6 Jahren hat man die berühmte Pelztasse gesehen, da in Bern ausgestellt gewesen. Warum ist sie jetzt eigentlich das Mal nicht dabei?
Tja, vielleicht wären dann alle wirklich nur wegen dieser Pelztasse gekommen.
Das wäre ja nicht schlecht, oder?
Nicht schlecht, aber wir wollen sie ja eben nicht mehr reduzieren auf die Pelztasse. Und es ist auch so, dass das eines der wenigen Werke ist, das ständig im Museum of Modern Art ausgestellt ist. Es ist eines der wenigen Kunstwerke auch von einer Schweizer Künstlerin. Das andere wäre das Werk von Alberto Giacometti. Und wie das so ist, das Museum, das in seiner Sammlung seine Pfeiler hat, die werden halt nicht so einfach weggehen. Also es wird sehr, sehr selten, wird die Pelztasse überhaupt ausgeliehen.
Es gibt ja zwei grosse Retrospektiven dann das nächste Jahr zum 100. Geburtstag von der Meret Oppenheim in Berlin und in Wien. Dort kann man sie vielleicht sehen?
Ja, ich nehme es an. Muss jetzt ehrlich sagen, ich weiss es gar noch nicht, ob sie sie bekommen. Es wäre wichtig natürlich, weil jetzt endlich wieder eine internationale Würdigung stattfindet von der Meret Oppenheim. Aber ich weiss es gar noch nicht. Aber ich wünsche ihnen viel Glück.
Jetzt sind wir in der Zwischenzeit im nächsten Raum von dieser Ausstellung. Da links ist noch ein kleines, so eine Art Dunkelkammer. Die lassen wir da sozusagen jetzt links liegen. Mhm. Sind wir im nächsten grossen Raum. Der ist dominiert. Zumindest in dem Raum ist eine grosse Röhrenplastik. Und jetzt stehen wir da vor 8 kleinen Zeichnungen sind. Mhm. Kathleen Bühler, was sehen wir da?
Das sind sogenannte Gadafreski. Das ist so ein surrealistisches Spiel, das man heute noch spielt, wo man das dritte eine Zeichnung macht und der eine dort die unterste Partie zeichnen und dann das Papier umfalten, gibt es weiter, die zweite Person macht die mittlere Partie, ohne zu sehen, was der erste gezeichnet hat, und gibt es dann auch gefaltet weiter zum dritten, wo sie dann fertig macht. Und dann muss man es auffalten und sieht ganz komische Zusammenstellungen, ganz eben auch wieder absurde Bildeinfälle. Und das war eine Methode, die die Surrealisten entwickelt haben, um eben auch neue Bilder heranzukommen. Bilder, die man nicht planen kann, die man nicht kontrollieren oder steuern kann, die man einfach annehmen muss und damit eben auch wieder die gedanklichen Konventionen brechen kann.
Also, dass man dem Zufall eine Chance gibt. Hat etwas von Kinderzeichnungen?
Absolut, aber das ist etwas, wo sie sich total vergnügt haben damit. Und ich denke mal, wenn man sich damit beschäftigt, mit der Frage, wie kommt man auf neue Wege, auf neue Einfälle, dann ist das ganz eine gute Methode. Es hat etwas Verspieltes, und aber es sind wirklich Einfälle, die Absurdität nicht zu übertreffen sind. Das könnte man nicht planen. Das wäre so gekünstelt. Und auch die Brüche im Stil, das ist ganz gewollt. Es ist nicht darum gegangen, dass man möglichst eine Handschrift entwickelt und an der fehlt, sondern es ist eben um das Unberechenbare gegangen. Und jetzt sind wir da gerade schon mitten im mitten in dieser Klanginstallation.
Genau, die tönt jetzt da. Wer hat die gemacht?
Das ist Maya Bringolf, Künstlerin, die in Basel ausgebildet wurde und heute in Zürich lebt. Und sie hat sich die Gadafreski von der Merit Oppenheim ausgesucht, weil ihre Arbeit auch von so collagenartigen Kompositionsmethoden bestimmt ist. Weil auch die Klanginstallation, das sind normale Lüftungsröhren, Rohr, die sie mit Orgelpfeifen kombiniert. Und einem kleinen Motor, der wie heute bei Orgeln die Luft generiert, wo dann da durch die Rohr zirkuliert und eben ächzt, brummt und pfeift wie ein Wind.
Dahinter sehen wir auch noch Bilder, Collagen von der Künstlerin, Bohrorgel nennt sie das. Das ist schon fast ein bisschen realistisch für surrealistische Werke.
Das ist ja auch vorkommen selber im Surrealismus. Es hat Surrealisten gegeben, veristische Surrealisten hat man das genannt, die besonders detailgetreu und realistisch gemalt hat, um eben deren Absurdität wie mehr Glaubhaftigkeit zu verleihen. Und es hat dann die anderen gegeben, die wieder mehr abstrakter geschaffen haben, wo es mehr darum geht, die normalen Gegenstände aufzulösen, die wir kennen in der Umgebung.
Kathleen Bühler, Sie haben die Ausstellung gemacht. Sie sind, man hört es, kennen Merit Oppenheim sehr gut. Persönlich haben Sie sie aber nicht gekannt.
Nein, aber seit ich mich zurück erinnere, seit ich etwa 16 bin, ist mir die Frau immer aufgefallen. Also für mich, denke ich mir vielleicht auch für Frauen von meiner Generation, ist Merit Oppenheim ein Vorbild. Mit ihrem wahnsinnig schönen Gesicht, mit diesen intelligenten Augen, mit ihren treffen Sprüchen, mit ihrer radikalen Frisur. Das war einfach eine Erscheinung. Und ich denke mir, das ist auch das, was sie für viele Menschen heute bedeutet. Das ist eine Persönlichkeit. Und als Frau und als junge Frau ist es wichtig, sie Vorbilder zu haben.
Sie sind ja fast ein bisschen ähnlich, so in der Frisur mindestens.
Ich muss zugeben, ich habe meine Haare, als ich mich entschieden habe, sie so kurz zu schneiden, wenn ich sie jetzt habe, ist das ein Grund gewesen. Mir hat die Merit Oppenheim immer gefallen. Ich meine, man wird nie so ein dramatisch schönes Profil haben wie sie, aber es ist einfach, es hat mir gezeigt, man kann zu seiner Verletzlichkeit stehen, man muss sich nicht verstecken und genau das kann eine Stärke sein.
Aber Anstellungsbedingung für das Kunstmuseum Bern ist es nicht, oder?
Nein, so weit sind wir noch nicht mit dem Corporate Design, nein.
Gut, jetzt sind wir in der Zwischenzeit. Man hört, die Kreatur hat aufgehört, blasen und duden. Wir sind jetzt im letzten, wir haben auch wieder einen Raum noch links liegen lassen. Wir sind jetzt im letzten von diesen 5 Ausstellungsräumen, wo auch wieder ein Künstler eben mit der Merit Oppenheim, mit Werk von ihr konfrontiert wird. Und wir stehen jetzt da vor einem Ohr. In Bronze gegossen, was ist das für ein Ohr?
Das ist das Ohr von Alberto Giacometti, wo nämlich Merit Oppenheim anfangs 30er Jahre nach Paris gekommen ist. hat sie ihn kennengelernt. Sie ist ja als 19-Jährige gerade mitten in den richtigen Künstlercafés gelandet, zusammen mit ihrer Freundin, ihren Zugkindern. Und hat dort die Leute kennengelernt, die in diesem Kreis verkehrt sind. Und einer davon war Alberto Giacometti. Sie ist ihn oft besuchen im Atelier, hat mit ihm geredet und mir denkt, sie hat sich auch ein bisschen verliebt in ihn. Sie hat ihn bewundert. Und für mich repräsentiert das Ohr, das sie damals dann, anfangs 30 Jahre, gezeichnet hat und erst später zu einem kleinen Bronzeobjekt gegossen hat, ist für mich fast ein bisschen wie der Ausdruck von jemandem, wo sich denkt, wenn er schon nicht ganz kann, dann nicht mehr, was ich kann. In dem Sinne ein Ohr, also vielleicht ein symbolischer Fetisch von dem Menschen, den man verehrt und auch ein bisschen verliebt ist in ihn. Und es ist ja auch ein ganz besonderes Ohr. Es ist so ein bisschen ein belebtes Ohr. Es ist so, Ohrläppchen besteht aus einer Hand und aus dieser Hand wachsen die Ranken, die dann eben die Ohrmuscheln bilden. Und das finde ich so schön. Das ist ja das, was man heute auch noch sagen kann, ist das Surrealistische, dass so das vermeintlich Unbelebte anfängt zu leben. Und zudem haben ja Ohren fast ein bisschen eine besondere Bedeutung in unserer Kunstgeschichte, wenn man an Van Gogh denkt. Er hat sich abgeschnitten. Da ist es wenigstens ein zärtliches Souvenir.
Das berühmteste Ohr von der Kunstgeschichte. Da sind wir eigentlich im Raum, der mit Verwischungen schafft, mit unklaren Bildausdrücken. Das gehört auch zum Surrealismus, was die junge Künstlerin da macht.
Tatjana Gerhardt ist eine ganz tolle Malerin. Sie tut sehr in einer traditionellen Art eigentlich malen, Ölmalerei und dann Firnis drüber. Das ist so eine Lackschicht, die dann das Bild wie versiegelt. Und der Glanz, der so über das Bild kommt, und dann die vielen, vielen, vielen Farbschichten dahinter betonen. Und die Farbschichten, die Tiefe, die das gibt, die deuten auch immer an, dass es der Künstlerin um die vielen Untiefen, auch seelischen Untiefen geht in diesen Bildern. Also es sind viele Andeutungen, Untiefen. Und das ist auch ein Thema, das die Surrealisten oder mir in Oppenheim wahnsinnig fasziniert haben.
Eben die Untiefen, da stehen wir jetzt noch vor einer anderen Vitrine, die Untiefen ausgelotet hat sie auch schreibenderweise, die Merit Oppenheim. Wir sehen da 2, 4, 6, 8 Seiten aus einem Traum oder müsste ich fast sagen Drogenerfahrungsprotokoll?
Absolut erstaunlich. Das Protokoll hat sie 1965 geschrieben. Also dort war sie 52 gewesen. Und sie hat unter Aufsicht von einem Arzt hat sie Psilocybin zu sich genommen. Das ist ein Halluzinogen von einem Drogenpilz, wo in rituellen Zusammenhängen auch immer benutzt worden ist, schon um eben zu so inneren Bildern anzukommen, zu so Halluzinationen. Und sie beschreibt über 8 Seiten hinweg ganz genau, wie sie sich fühlt, was sich verändert in ihrer Wahrnehmung und was mit der Zeit für Bilder auftauchen. Und es ist sehr spannend, weil das auch wieder in dem Kontext ist, von dieser Frage, wie kommen wir an neue Bilder an, an innere Bilder, an tiefe, archetypische Bilder. Und sie hat das ganz experimentell ausgelotet.
Ein paar Schritte von dem Kunstmuseum Bern weg ist der Merit Oppenheim-Brunnen auf dem Waisenhausplatz. Der hat für Diskussionen gesorgt, die er aufgestellt worden ist. Vielleicht neben der Tasse das Werk von der Merit Oppenheim, wo man sie kennt, deswegen. Jetzt soll der renoviert werden. Was ist das Problem?
Es ist so, wie es der Wunsch war von der Künstlerin, hat er ja angefangen zu wachsen. Es ist ein lebendiges Denkmal für Transformation, das auch in ihrer Kunst so eine grosse Rolle spielt.
Ich muss vielleicht sagen, der ist ein Brunnen, da kommt das Wasser von oben runter, aus einer Säule raus. Ist eine Säule, der Brunnen. Er ist überwuchert von Moos und von so einer Art Kieselstein. Der Stein und das Moos wuchern beides über die ursprüngliche Skulptur raus.
Genau, es ist wie ein samtiges Futteral von Pflanzen. Es sind ursprünglich 20 verschiedene angepflanzt worden, überlebt haben bis heute 16. Und das samtige Futteral wächst natürlich. Und es ist ein wunderschöner Anblick, weil es ist im Winter ganz anders, wenn dann das verrieset und Schnee drauf ist, als im Sommer oder im Frühling, wenn es wieder frisch anfängt zu grünen. Und die Gefahr ist jetzt so, dass man Angst, Bedenken hat, die Stadtverwaltung, und natürlich, dass die Verwucherungen, die so ein Gewicht auch geben, die Kalkablagerungen, dass das bis in 5 Jahren könnte an einzelnen Stellen abbrechen und so eben auch eine Gefahr darstellt für Passanten. Und jetzt möchte man richtig handeln, um das zu vermeiden und vor allem auch um die Säule zu stützen, dass das nicht in sich zusammenkracht. Und jetzt sind die Fragen da, was ist der angemessene Umgang mit dem? Und das ist sehr eine komplexe Angelegenheit, weil man auch nicht wieder die gleichen Kontroversen und Grabenkämpfe Anfang 80er Jahre, wo der Brunnen dann er aufgebaut wurde, aufgestellt worden ist.
Aber so richtig surrealistisch wäre natürlich die Idee, das lebt, das soll weitergehen, das haben wir gar nicht renoviert.
Absolut. Und da kommen wir natürlich mit dem Konflikt, dass wir ja immer diesen Kunstwerken, die uns übergeben worden sind, also der Öffentlichkeit übergeben worden sind, dass wir denen besonders gut mal schauen. Wir haben eine Sorgfaltspflicht, wir haben auch ein Copyright vom Künstler, wo man muss seine Intentionen, ihre Intentionen muss wahren. Und dann ist eben schon die Frage, was hat sie wirklich wollen. Wenn sie es jetzt sehen würde, würde sie das immer noch so toll finden. Wie man sagt auch, wo der Brunnen aufgestellt worden ist, wartet sie erst mal 20 Jahre, weil erst dann zeigt das sein wahres Gesicht.
Da werden wir dann schauen, wie die Diskussion läuft, wie der Brunnen renoviert wird. Da findet auch eine Diskussion im Rahmen dieser Ausstellung über den Brunnen noch statt. Mhm. Kathleen Bühler, jetzt haben Sie da 5 junge Künstler mit der Meret Oppenheim konfrontiert, die beiden Werke miteinander reden. Die Meret Oppenheim hat Freude gehabt, oder?
Ich hoffe es ganz tief. Und ich bin eigentlich auch sehr überzeugt davon, weil sie hat ja selber, wo sie in den 50er Jahren, sie hatte eine längere künstlerische Krise gehabt, die hat sie 1954 überwunden, hat sie nichts mehr zu tun haben mit den Surrealisten und hat sich sehr viel mehr identifiziert mit jüngeren Künstlerinnen und Künstlern. Und darum denke ich, sie ist jemand, der am Neuen gegenüber so aufgeschlossen war, der auch selber von sich verlangt hat, immer wieder auf neue Ideen und Wege zu kommen, dass ihr das gefallen würde.
Und sie hat auch Künstler, Berner Künstler, sie hat ja dann lange Zeit von ihrem Leben am Schluss in den letzten Jahrzehnten zu Bern gelebt, hat sie auch Künstler besucht in Atelier?
Absolut, und ich kenne Leute, die mir heute noch schwärmen und sagen, ich bin dort 17 gewesen, ich habe selber noch nicht gewusst, dass ich eigentlich Künstler werden will. Und sie hat mich ernst genommen und ist zu mir mal schauen, was ich so mache. Und wo sie ganz wichtige Impulse gegeben hat. Sie hat aber nie Schüler oder Schülerinnen gehabt. Und darum eben auch unseren Ausstellungstitel, wir jetzt Funken. Es geht wieder um, was sind für Funken gesprungen, ohne dass jemand jetzt sie nachgemacht hätte oder hätte wollen, ihren Schüler sein oder ihre Schülerin.
Eben, mehr jetzt Funken heisst die Ausstellung. Für Sie, das gehört man und gehört man, ist der Funken natürlich gesprungen. Was raten Sie am Besucher oder Besucherin? Was soll der machen, damit der Funken springt?
Ich glaube, einfach sich voller Neugier auf die Reise jetzt durch die 5 verschiedenen surrealen Universen einzulassen, damit wir Open haben, ihren Werk als Kompass zu folgen und gar nicht zuerst zu fest begreifen, was das alles bedeutet und symbolisiert, sondern einfach mal sich in das hineinlassen und schauen, ob eigene Bilder auftauchen, eigene Symbole. Darum haben wir ja übrigens auch niemanden angeschrieben, außer die Besucherführer, die man dann aufklappen muss, von wem die Werke sind, weil man vielleicht manchmal auch nicht gerade erkennt, ob es jetzt von der älteren Künstlerin oder von der jüngeren Künstlerin wäre.
Also ein bisschen soll man sich überraschen lassen.
Absolut. Und ich glaube, wir haben da ein Feuerwerk an verschiedensten Entdeckungsmöglichkeiten. Und ich denke mal, so kommen auch die vielen verschiedenen Facetten von der Meret Oppenheim am besten wiederführen. Und da kann man sich ganz seiner Intuition überlassen.
Kathleen Bühler, ich danke, dass Sie uns da den Rundgang durch die Ausstellung geführt haben.
Danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.